Schönen guten Morgen von dieser Seite an diesem wirklich sehr schönen Morgen, 20 Grad. Als ich auf dem Weg hier hinfuhr, denke, es ist ein schöner Tag. Es ist ein ja in vielerlei Hinsicht ereignisreicher Tag, ein intensiver Tag. Es ist Landtagswahl. Es ist dann immer ein besonderer Augenblick für die Region. Es ist Muttertag. Wenn man das aufruft, sind die Empfindungen ja sehr, sehr unterschiedlich zu diesem Tag. Als ich heute Morgen gefrühstückt habe, habe ich die Bild am Sonntag gelesen. Und von Margot Käßmann, die wiederum aus dem Internet dazu Folgendes gefunden, was mir sehr gut gefallen hat. Zum Muttertag. 4 Jahre alt. Mama weiß alles. 8 Jahre alt. Mama weiß viel. 12 Jahre alt. Mama weiß nicht wirklich alles. 14 Jahre alt. Mama weiß gar nichts. 16 Jahre alt. Wer ist Mama? 18 Jahre alt. Die gehört doch wirklich zum alten Eisen. 25 Jahre alt, Mama weiß das vielleicht. 35 Jahre alt, bevor wir das entscheiden, fragen wir mal lieber die Mama. 45 Jahre alt, ich frag mich, wie Mama darüber denkt. 70 Jahre alt, wie gern würde ich jetzt Mama fragen. Wie immer man darüber denkt, über diesen Tag. Ich denke, es ist ein Anlass, auch immer wieder das Verhältnis zwischen Kindern und Müttern oder auch Kindern und Eltern zu entdecken. Und ich fand es beeindruckend, dass sie dann an Johannes 19 erinnert hat. Es stand aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter. Aber es ist auch Sonntag Kantate. Es ist auch Sonntag Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied, heißt es aus Psalm 98. Ich werde uns den nachher auch als Lesung lesen. Und ich wünsche, dass uns das neben den Ereignissen der Landtagswahl, neben dem vielleicht auch guten Tag des Muttertags, dass uns das heute Morgen erfüllt, Kantate, dass wir den Inhalt, das Wesen von Kantate neu entdecken. Das wünsche ich uns allen für diesen heutigen Morgen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Liebe Gemeinde, wir feiern Gottesdienst am Sonntag Kantate. Worüber predigt man an einem Sonntag Kantate? Die Frage, worüber ich an einem Sonntag predige, die bewegt mich regelmäßig. Diese Frage stelle ich mir oft. Aber die Antwort am Sonntag Kantate, die liegt ja irgendwie auf der Hand. Da kann man nicht so großartig ausweichen. Außer die Gemeinde fragt danach, ob dem Prediger nicht klar war, worum es an dem Sonntag ging. Also das Thema ist förmlich vorgegeben. Thema ist klar, es fehlt nur noch der Predigttext. Und natürlich sind viele Psalmen prädestiniert dafür. Psalm 98 wäre ein guter Text, um am Sonntag Kantate inhaltlich darüber zu reden. Der Wochenspruch für diese neu begonnene Woche stammt aus dem Psalm, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich mir dann aber eigentlich eine andere Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, warum? Warum feiern wir eigentlich den Sonntag Kantate? Oder anders gefragt, was ist eigentlich der Grund? Was ist eigentlich der Anlass, diesen Sonntag mit diesem Inhalt, mit diesem Thema so zu begehen? Und beim Nachdenken über genau diese Frage, was ist der Anlass, was ist der Grund für Katate, bin ich auf Verse, auf ein Gleichnis gestoßen, die wir eher nicht am Sonntag Kantate erwarten würden. Ich möchte uns zu einem etwas längeren Gleichnis, das ihr, denke ich, alle oder die meisten alle vielleicht gut kennen, nur einige Verse lesen. Eher zum Ende des Gleichnisses hin, Lukas 15. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring auf seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Worum geht es also an diesem heutigen Sonntag Kantate? Vielleicht kennt ihr folgende kleine Geschichte, auf die ich wieder mal gestoßen bin. Dem italienischen König Umberto wurde die Ablehnung eines Gnadengesuchs zur Unterschrift vorgelegt. Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. Der König kannte die Familie des Verurteilten, dachte an die Zukunft des Mannes und der Kinder und änderte das Gnadengesuch mit einer einzigen kleinen Kommaverschiebung. Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Meine lieben Freunde, diese Situation beschreibt, warum wir Grund haben, Kantate zu feiern. Eigentlich ist an dieser Stelle schon diese entscheidende Frage beantwortet. Diese kleine Situation erzählt davon, warum. Warum Kinder Gottes wirklich Anlass zum Singen haben. Gott ist mir und dir gegenüber gnädig. Gott verschiebt dir und mir gegenüber das Komma. Das ist der Anlass von Kantate. Obwohl ich eigentlich, wie in dieser kleinen Situation, eine Strafe verdient hätte. Gott macht aus dem Gnade unmöglich ein Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Wisst ihr, die Gnade ist letztlich das wichtigste Wort im Christentum. Es ist die wichtigste Erkenntnis im Glauben. Ohne die Gnade gäbe es keine Grundlage für die Gotteskindschaft. Es ist die Gnade, die mich persönlich immer wieder überwältigt. Aufgrund der Gnade kann ich getröstet, kann ich gelassen und kann ich voller Freude durchs Leben gehen. Die Gnade ist es, die davon spricht, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennt. Und aufgrund der Gnade kann ich befreit, ja förmlich ausgelassen, diesen Sonntag Kantate feiern. Wenn wir über den Gedanken der Gnade nachdenken und dann in unsere Gesellschaft hineinsehen, dann ist das eher eine Begrifflichkeit, die weniger zeitgemäß ist. Die Begrifflichkeiten Gnade oder auch Vergebung, sie passen von unserer Gesellschaft her eigentlich nicht in unsere Zeit. Gnade, das klingt nach unserem gesellschaftlichen Verständnis eher nach Unterwürfigkeit. Das klingt nach demütigem Hinnehmen. Das hat eher den Anstrich von Schwäche. In einer Zeit, wo jeder von uns lernt, für sich selber einzustehen, dass wir uns nichts nachsagen lassen, in einer Zeit, wo jeder, manchmal auch von uns, gerne Absicherungen einbaut oder zur Not das verbirgt, was denn gerade daneben ging, in solch einer Zeit hat die Gnade eher keinen Platz. In unserer Zeit ist das eher ein altes, ein wenig aktuelles Wort. Aber da gibt es ein kleines Problem. Oder anders gesagt, es gibt ein größeres Problem. Nämlich, der lebendige Gott sieht das ganz anders. Der lebendige Gott sieht das ganz anders. Gott sieht nämlich dein Scheitern. Und er nennt Scheitern in unserem Leben immer Sünde. Gott sieht dein Egoismus. Und Gott nennt Egoismus immer Sünde. Und er sieht deine Lieblosigkeit und er nennt das Sünde. Und er sieht all das, was in deinem Leben, in deinem Verborgenen abgeht. Das, was du heute vielleicht hier mitgebracht hast, aber keiner sieht. Was in deinem Verborgenen abgeht, davon nennt Gott sehr viele Sünde. Und genauso, weil das so ist, weil Gott eine andere Sicht auf dein Leben hat, als vielleicht manchmal du oder die Menschen um dich herum, weil das so ist, brauchst du in deinem Leben etwas ganz Entscheidendes. Und das Entscheidende heißt Gnade. Du brauchst in deinem Leben Vergebung, damit dein Gewissen entlastet wird. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der dafür sorgt, dass du wirklich von Herzen befreit durchs Leben gehst. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der die Wunden deines Lebens heilt. Und du brauchst jemanden in deinem Leben, der dafür sorgt, dass du einmal nicht für immer getrennt von ihm leben musst. Genau das ist der lebendige Gott, der dir dein Versagen vergeben möchte und der dafür sorgt, dass du immer wieder neu anfangen kannst. Und genau an dieser Stelle, meine lieben Freunde, sind wir bei dem Kern, bei dem wunderbaren Kern des Evangeliums. Beim Kern der guten Botschaft Gottes, die so ganz anders ist als viele andere Religionen in dieser Welt. In unglaublich vielen Religionen gilt es, sich anzustrengen. Anzustrengen, um Gott zu gefallen. In vielen Religionen geht es darum, Regeln zu befolgen. Es geht immer wieder darum, etwas zu tun, um vor Gott gerecht zu werden, um ihn gnädig zu stimmen. Egal, ob es die 613 Geh- und Verbote des Judentums sind, bei denen es letztlich darum geht, sich ein Stück Liebe Gottes zu verdienen. Egal, ob es die 5 Säulen des Islams sind, um gerecht zu werden. oder das Auf und Ab, das ständige Auf und Ab des Buddhismus, wo ich in jedem Leben möglichst viel positives Karma anhäufen muss, um im nächsten Leben dem Nichts, dem Nirvana, der Erlösung etwas näher zu kommen. Genau an dieser Stelle, genau hier, setzt das Evangelium einen großartigen, einen wunderbaren Gegenpol. Lasst euch das heute Morgen an diesem Sonntag Kantate förmlich auf der Zunge zergehen. Dir wird in deinem Leben von Gott her die Gnade geschenkt. Umsonst. Ohne Gegenleistung. Einfach so. Ohne Wenn und Aber. Ohne Diskussion. Ohne Leistung. Ist das nicht Grund und Anlass, Kantate zu feiern? Das Evangelium von Jesus Christus sagt, man muss Gottes Gunst nicht erarbeiten. Nebenbei, das würdest du auch nie hinkriegen. Gnade wird immer verschenkt. Wisst ihr, Gnade ist letztlich das Wort, das den christlichen Glauben mit einem Wort beschreibt. So schnell könnt ihr den christlichen Glauben erklären. Mit einem Wort. Gnade. Das ist unbegreiflich und das ist eigentlich in sich unlogisch. Das ist menschlich auch ein Stück nicht nachvollziehbar. Und dennoch ist es der Grund allen Lebens. Wisst ihr, die Bibel erklärt Gnade aus meiner Sicht an einer Person großartig. Es ist die Person, die als allererstes überhaupt mit Jesus oder von Jesus mit in den Himmel hineingenommen wird. Wisst ihr, wer das war? Es ist einer der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, der mit ihm ebenfalls hingerichtet wurde. Der sagt zu Jesus: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und in dem Moment sagt Jesus: Ich versichere dir, du bist heute noch dabei. Noch heute wirst du mit mir im Paradies, im Himmel sein. Noch heute wirst du mit Teilhaber an der himmlischen Party Gottes zu sein. Ich weiß nicht, ob das der Erste war, der da am Tisch saß. Irgendeiner muss ja der Erste sein. Das ist sehr menschlich formuliert, ich weiß das. Aber vielleicht war das der Erste, der an dieser unglaublich langen Tafel, lasst es mich so in diesem Bild sagen, saß. Der erste Mann, der mit Jesus in den Himmel kommt, ist ein Verbrecher. Unglaublich. Der Typ lebte ein Leben, wie es kaum einer von uns tut. Er verübte solch schwere Verbrechen, dass er in der damaligen Zeit am Kreuz landete. Das war wahrhaftig die Höchststrafe. Und was macht Jesus? Der sagt: Der Himmel steht dir offen. Ist das eigentlich gerecht? Oder ist das fair? Aus unserer Sicht vielleicht eher nicht. Wenig menschlich nachvollziehbar. Ein Stück weit gegen die menschliche Vernunft. Aber so ist Gott. Und so ist die Gnade. Und so ist die Liebe Gottes. Eigentlich schwer zu verstehen. Und manchmal ist es noch schwerer, das für sich ganz persönlich auch anzunehmen. Es widerspricht ein Stück weit unserer menschlichen Natur. Leichter fällt uns, wenn wir etwas tun können, wenn wir uns etwas verdienen können. Nach dem Motto: gute Taten, schlechte Taten. Baue ich dreimal Mist, dann tue ich etwas Gutes, um diese göttliche Waage wieder ein Stück weit auszugleichen. Wisst ihr, bei diesem Verbrecher am Kreuz stand unglaublich viel auf der schlechten Seite der Waage. Und jetzt am Kreuz konnte er auch nichts mehr tun, um diese Waage auszugleichen. Dennoch verspricht Jesus ihm, dass er mit ins Paradies kommt. Aufgrund seines Vertrauens Jesu gegenüber, aufgrund von Gnade. Wisst ihr, die Bibel ist an dieser Stelle sehr eindeutig. Im Himmel landen nicht diejenigen, die es verdient haben. Du landest im Himmel, obwohl du es nicht verdient hast. Du landest im Himmel, weil Jesus Christus ihn dir öffnet. Spürt ihr an dieser Stelle etwas vom Grund für Kantate? Und an dieser Stelle sind wir letztlich mitten in der Begebenheit oder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Die letzten Verse oder einige letzte Verse habe ich euch vorgelesen. Sozusagen das Happy End des Jüngeren. Wisst ihr, Gnade hat immer was mit einem Happy End zu tun. Gnade ist immer Happy End. Und das ist auch gut so. Das ist eine gute Sache. Was ist das für eine Geschichte? Oder anders gefragt, was ist im Bild das für ein Gott, der mit diesem Sohn, der sich ja eigentlich ursprünglich als respektlos, eher als arbeitsunwillig erwiesen hat, was ist das für ein Gott, der ihn zunächst ins Verderben rennen lässt, der ihm Geld zum Verprassen in die Hand drückt? Als Vater hätte er eigentlich ahnen können, dass der jüngere Sohn unverantwortlich mit dem Geld umgehen wird. Als Vater hätte er wissen können, dass die Nummer so mit dem jüngeren Sohn nicht gut geht. Manchmal fragen wir das. Warum lässt Gott es zu, dass Menschen ins Verderben rennen? Und ist es wirklich so einfach, einfach am Tiefpunkt umzukehren und zurück zum Vater zu kommen? Nach dem Motto, der Mann, der wird schon nicht schimpfen. Da wirkt Gott nach unserem Empfinden nicht als heiliger, als gerechter Gott. Der weiß, dass Liebe manchmal auch mit Strenge einhergeht. Was opfert Gott, damit wir seine Gnade bekommen? Ich habe mich gefragt, ist Gnade eigentlich eine Stärke oder eine Schwäche Gottes? Warum wird der Ältere, der rechtschaffene Sohn eigentlich getadelt? Der Ältere kommt im Gleichnis am Ende nicht gut weg, obwohl er doch auf den ersten Blick ein viel Vater, ein viel gottgefälligeres Leben führte. Eigentlich ist das unfair, nach unserem Empfinden. Was ist das für ein Vater, für ein Gott, der seinen beiden Söhnen nicht gleichermaßen gerecht wird? Der Weggelaufene bekommt ein Fest ausgerichtet, wobei der andere weiter arbeiten darf. Hat Gott dabei nicht einen Lieblingssohn? Und ich habe mich gefragt, warum der Ältere, der immer in der Nähe des Vaters war, eigentlich so wenig Liebe und Gnade des Vaters widerspiegelt. Müsste er nicht auch umkehren? Das ist eine sehr intensive Geschichte, wenn wir über all diese Dinge nachdenken. Ich habe mich gefragt, ob ich, vielleicht fragst du dich, dass du eigentlich eher dem jüngeren oder dem älteren Sohn gleichen. Wisst ihr, diese Geschichte, die in Lukas 15 vom barmherzigen Vater erzählt wird, fast ist sie menschlich gesehen zu schön, um wahr zu sein. Aber die Art Gottes, das Wesen Gottes, meine lieben Freunde, das ist nicht mit unseren Gedanken und nicht mit unseren Empfindungen zu erklären. Gott ist tatsächlich wie der Vater, der uns hier vor Augen geführt wird. Gott weiß, Regeln sind wichtig, damit das Leben gelingt. Ja, Gebote gehören zu seinem Wort und verändern Menschen. Aber nur die unverdiente Gnade Gottes kann Menschen verwandeln und zur Umkehr bewegen. Gott sagt nicht gut zu unseren Fehlern und Sünden. Er sagt dazu nicht gut. Aber er sagt ja zu dir und zu mir. Er sagt ja, ich liebe dich immer wieder, jeden Tag neu. Egal wie gerade mal so deine Tagesperformance ist, egal wie oft du scheiterst, egal wie oft du versagst, er sagt ja zu dir und so ist Gott. Und weil dieses barmherzige und gnädige Ja Gottes allem, allen Erfolgen und allem Scheitern vorausgeht, können Menschen umkehren und verändert werden. Und deshalb können wir die Gnade Gottes auch immer wieder neu annehmen. Wisst ihr, bei uns Menschen ist die Liebe und die Gnade oft gut dosiert, abgepackt, begrenzt. Bei Gott ist das ganz anders. Da ist nur eins nötig, dass du umkehrst und aus tiefstem Herzen sagst, es war falsch, ich habe mich geirrt, ich habe versagt, ich komme zurück. Kommen kannst du immer, egal wie du von dir denkst und egal was andere von dir denken. Da gibt es kein zu großes Versagen und kein zu oft versagt haben. Zu Gott kann jeder kommen. Auch du, heute Morgen in diesem Gottesdienst. Aber diesen Schritt müssen wir tun. Genauso wie der jüngere Sohn in unserem Gleichnis. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Spürt ihr, warum es einen Grund gibt, Kantate zu feiern? Amen.